Der inhaltliche Anlass für die Predigt heute ist ja, dass wir manchmal auch Enttäuschungen erleben oder auch, wie soll ich sagen, Irritationen, dadurch, dass wir zum Beispiel in der christlichen Welt weltweit immer wieder hören von irgendwelchen Skandalen, irgendwelchen Dingen, die schiefgelaufen sind. Ja. Gerade diese ganz großen Werke, ja, also was weiß ich, wie Hillsong oder Bethel oder große, also hier genau, große Bill Heibels Arbeit, ja, in Chicago. Ja. Immer wieder tun sich da menschliche Abgründe auf. Und da fragt man sich immer, ist dann sagen eigentlich, das war dann alles Mist, das war alles Fake, da ist kein aufrichtiger Mensch. Ja. Und die anderen sagen, ja, aber vielleicht und wie und immer. Also man muss da so durchfinden. Ja. Das kennen wir in unserem eigenen Leben vielleicht, auch mit Christen, wo wir Enttäuschungen auch erlebt haben, ja, wo wir auch manchmal an unsere Grenzen gekommen sind. Und das ist so eine wirklich auch, sag mal, geistliche Aufgabe, das zusammenzubringen. Ja. Wie Gott einerseits übernatürlich handelt, auch Menschen übernatürlich begabt und betraut und bevollmächtigt und gleichzeitig damit kein absoluter Schutz davor da ist, dass Menschen nicht auch Fehler machen. Das fällt dann so zusammen. Bei besonders begabten Menschen spricht man ja von dem Übergang zwischen Genie und Wahnsinn. Ja? Ich habe das vielleicht mal gehört, gell? Also wo man nicht ganz weiß, wo ist der jetzt gerade, auf welchem Ding. Ja, und leider ist es eben auch im christlichen Bereich durchaus so, dass man manchmal ganz nah am Wirken Gottes so dran ist und dann sich auch wieder quasi der Mensch in all seiner Schwachheit so zu offenbaren scheint. Und das soll man auch ein bisschen unterscheiden lernen und das nicht irgendwie auch, ich sag mal, fromm verbrämen. Ich hole ein bisschen auch bei den Glaubensvätern aus und werde auch auf neutestamentliche Beispiele zu sprechen kommen. Bei Abraham wissen wir ja, diesen Glaubensweg kennen, glaube ich, viele, ja, haben ja viele auch so gelernt oder zur Kenntnis genommen. Der erlebte also mehrfache Offenbarungen Gottes, Prophetien, Verheißungen für sein Leben und hörte dann nicht nur auf die Stimme Gottes, sondern in dem Fall auch die Stimme seiner Frau, durch die Gott in diesem Fall nicht geredet hat, vielleicht ein andermal. Es gibt eine andere Begegnung zwischen Abraham und Sarah, wo Gott sagt, hör, was deine Frau sagt oder so. Ja. Aber in dem Fall, wo es um Ishmael ging, nach diesen Offenbarungen, nach diesen starken Verheißungen, ja, hat Abraham sich quasi falsch entschieden, ist falsch abgebogen. Und dann haben sie ja diesen Weg des Fleisches, wenn man so will, beschritten, in dem der Ishmael zustande gekommen ist. Und das ist eben biografisch niemals so zu trennen. Ja. Oder nehmen wir einen Mose. Der Mose wird ja gelobt sogar auch im Hebräerbrief als einer der Väter des Glaubens. Ja, wenn wir das hören, hören wir nur eigentlich ein etwas Positives im Hebräerbrief. Ja, Hebräer 11. Oh, das habe ich vielleicht gar nicht auf der Liste drauf. Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Da wird über den Mose gesagt: Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen. Also er wusste, dass er eine andere Abstammung hatte, Identitätskrise, als er erwachsen wurde. Ja? Und durch den Glauben hat er aber erfasst, was da los ist, was seine Berufung ist, sondern er wollte lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Ist das nicht ein wunderbarer Ausdruck eigentlich seiner Glaubenshaltung, dass er sich wirklich für den richtigen Weg entschieden hat, diesen ganzen materiellen Reichtum, den er da am Hof von Pharao hatte, hat ihn nicht mehr interessiert. Er wollte seiner Bestimmung, seiner Identität nachleben als Teil des Volkes Israel und machte sich auf den Weg total optimistisch. Ja. Jetzt wollte er mal nach dem Rechten sehen. Ja. Er schaute nach seinen Brüdern, ja, und hatte direkt so ein Gerechtigkeitsgefühl. Und als er sah, dass da ein Ägypter einen Hebräer schlug, ja, da heißt es, dass er den selbst erschlagen hatte. Da steht 2. Mose 2, 11 bis 12. Vor der Erscheinung am Dornbusch ist das diese traurige Geschichte. Ja. Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen worden war. Also im Hebräerbrief klingt das viel positiver. Ja. Da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Da hat ihm also leid. Es ging ihm so ans Herz. Er dachte, Mensch, wow, das wusste ich gar nicht, wie schlimm die hier zu leiden haben, meine Brüder. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug. Einen seiner Brüder. Ja. Und da schaut er sich nach allen Seiten um Und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Das ist der nächste Vers. Also krass, gell? Also Kurzschlusshandlung kannst du sagen, aber auch so ein Gerechtigkeitsempfinden. Boah, manche haben so, boah, da muss man was tun und ich hau da rein und so, ja? Und plötzlich merkt er, oh, das war ja gar nicht der Weg des Glaubens. Aha, was mache ich denn jetzt? Ja, und am Tag drauf kommt er dann diese komische Gegenüberstellung. Es wird aufgedeckt, er muss fliehen. Seine Berufung ist im Eimer, wenn man so will, gell? Also was er sich da so toll vorgenommen hat. Aber eigenartig, gell? Eigentlich reagiert er auf einen geistlichen inneren Impuls. Er merkt, Gott hat was anderes vor mit mir, als dass ich am Hof Pharaos bin. Und dann mischt sich da so ein fleischliches Verhalten so ein. Ja? Das ist so manchmal so ganz nah beieinander. Dafür möchte ich uns ein bisschen sensibilisieren. Das irritiert uns, aber das gehört zum Leben dazu. Sprichwörtlich, aber ganz bekannt natürlich bei dem Richter Simson. Ja, wissen wir auch, dass Gott ihn gebraucht hat, dass Gott ihn mächtig begabt hat mit seiner Kraft, mit dem Geist Gottes sogar. Aber der ist an seinem eigenen Fleisch buchstäblich gescheitert. David lebte im Glauben, ein Mann des Glaubens. Er konnte die Stimme Gottes hören, ja, aber die Stimme des Fleisches, auf die hat er auch gehört. Die Stimme der Versuchung, die Stimme des Feindes vielleicht, wenn man dem die Schuld geben will. Aber er folgte mehrmals in seinem Leben nicht der Stimme des Geistes Gottes, sondern der Stimme seines Fleisches. Und das brachte viel Schaden, viel Not. Gehört also alles irgendwie auch zusammen. Wenn wir ins Neue Testament gucken, da ist kommt noch ein Aspekt dazu, dass die Offenbarung diesem fleischlichen Verhalten vorausgeht, aber auch eine entsprechende Interpretation der Offenbarung. Das ist ja auch nochmal immer was ganz anderes. Einer hat eine Vision, hat vielleicht eine Vorstellung, was das bedeuten könnte. Ein anderer gibt eine Auslegung, ist was ganz anderes, als was du dir vorgestellt hast. Ach, das habe ich gar nicht. Ja, ich habe das mal einmal erlebt, der eine, der war ganz betroffen, der musste das schildern. Das war sehr präzise, sehr detailliert und so, ja. Und der ist völlig fertig, geht auf den Platz. Da kommt ein anderer vorne und sagt, Erweckung, das Feuer fällt, ja, oder so, ja. Und er hat das total positiv interpretiert. Und der das hatte, der war total betroffen, der merkte, jetzt kommt Gericht. Das ist eine Phase, wo Dinge auch kaputt gehen oder so, ja. Und es ist auch wirklich so passiert, wie der Visionär das empfangen hat. Ja, Erweckung kam dann später auch noch ein bisschen, aber manchmal hört man etwas, interpretiert man etwas ganz anders, auch in der Bibel, auch im Wort Gottes. Ein Beispiel dafür ist Johannes der Täufer. Kennen wir ja, der Vorläufer Jesu, der ihn proklamiert hat als Messias, erkannt hat, das Lamm Gottes, ja, ihn ausgerufen hat. Also er hat eine wirklich reale, herausragende Erkenntnis Gottes. Er ist die Stimme des Rufers in der Wüste. Er erfüllt selbst die Prophetie, ja, und kündigt sie in Jesus an. Und der wusste, dass mit dem Kommen des Messias auch gesellschaftliche, politische Veränderungen verbunden sein werden. Gott wird sein Reich bauen mit diesem Messias. Ja? Was er nicht wusste, ist, dass es ein zweimaliges Kommen des Messias gibt. Das war ihm verborgen, das erkannte er nicht. Also hat er aus dieser begrenzten Sicht heraus falsche Interpretationen, falsche Erwartungen bekommen. Ja? Und das irritiert ihn. Das kann es auch jederzeit passieren, ja? Weil Erkenntnis Stückwerk ist. Deswegen brauchen wir auch einander. Ja, und deswegen hat keiner, auch wenn er noch so viele Gaben hat, Erkenntnis und Worte der Erkenntnis, Weisheit, Prophetien, egal was er hat nicht die volle Erkenntnis. An Johannes der Täufer, Jesus sagt von ihm, er ist der Größte unter denen, die von Frauen, also nicht Jungfrauen, heißt das nämlich, geboren worden sind. Das trifft ja auf die allermeisten Menschen zu, bis auf eine Ausnahme. Gibt es keinen Größeren als Johannes, also er hat ihn wirklich sehr gelobt. Und trotzdem war der auch menschlich an seine Grenzen gekommen. In der Serie The Chosen wird das ganz durchaus fachkundig aufgegriffen, die Frage, ob das denn nötig war, dass er dem Herodes die Leviten gelesen hat, indem er ihm gesagt hat, es ist nicht gut, dass du diese Frau hast. Das ist nach dem mosaischen Gesetz nicht, gibt es eine Stelle, ja, nicht vorgesehen. War das seine Aufgabe? War das seine Aufgabe? Vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich kenne nur Leute, die hinterfragen das. Dann wäre ja sogar, dass er so ins Gefängnis gekommen ist, gar nicht unbedingt nötig gewesen. Versteht ihr? Also das ist eine echte Frage. Und im Gefängnis ist er frustriert, er kann nicht weitermachen, er möchte doch das Volk Israel umkehren zum Messias hin. Und er ist gelähmt, er ist aus dem Weg geschafft, er ist lahmgelegt, ja, auch in seiner Wirksamkeit. Und dann hört er von Jesus und dann schickt er zu ihm, sag mal, was ist mit dir los? Schön und gut, Heilungen und alles, ja. Aber wo ist denn diese gesellschaftliche Veränderung? Die ist doch im Wort Gottes ganz klar verankert. Soll ich dir darüber eine Lehre geben oder weißt du das selbst? Also er fordert ihn durch Boten quasi heraus. Das wird uns in Matthäus 11 geschildert. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Jetzt kommen wir in die Puschen, heißt das eigentlich. Weil das ist ja unerhört. Ja? Also aus heutiger Sicht, es gibt nur einen Messias, es gibt nur einen Sohn Gottes, ja, auf einen anderen warten, dann sagst du ja praktisch, es genügt nicht. Doch, es ist vollbracht, haben wir gesungen, es genügt. Jesus genügt. Und der hinterfragt das, der bekam so aufgrund seiner Erkenntnis und seiner Situation, biografisch gesehen, der bekam da so seine Zweifel. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Wo gab es das schon mal? Taube hören, Tote werden auferweckt, was wir am Anfang gesungen haben. Boah, das ist der Messias, das genügt. Und Armen wird das Evangelium verkündigt. Das sind alles auch Messias-Eigenschaften aus dem Propheten Jesaja, aus den Propheten, die auf Jesus 100% und einzigartig und komprimiert und einmalig zutreffen. Und da bleiben eigentlich keine Fragen offen. Aber weil er diese eine bestimmte Erwartung in den Augen von Johannes nicht erfüllt hat, kamen diese Fragen, kam diese Irritation. Selbst bei so einem Propheten. Wollen wir auf Petrus zu sprechen kommen? Ja, das ist ja so immer ein Spezi, der passt immer, oder? Der kriegt aber auch ganz schön sein Fett ab, so in den Evangelien. Die er zum Teil selbst diktiert hat. Also bei Markus jedenfalls. Also Petrus, der ist der erste Jünger, der sich wirklich zu Jesus öffentlich, also klipp und klar bekennt als Sohn Gottes. Du bist der Messias. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus 16, ja. Jesus fragt sie, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus ganz begeistert antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon, Jonas Sohn. Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also das war eine Offenbarung Gottes. Es war nicht eine menschliche Überlegung, Argument 1, 2, 3, eine Checkliste und so, sondern er war Träger einer göttlichen Offenbarung. Und jetzt wird Jesus ganz überschwänglich. Ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir den Schlüssel geben, der Himmel und auf Erden, was du binden wirst, das wird gebunden sein, was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Wow, also überstehe, Jesus ist richtig begeistert von dem, ja. Muss Jesus immer aufpassen, wenn er einem zu große Sachen zuspricht, ja. Kommt einer zu mir, vor zwei Wochen hat er sich bekehrt, ja, Gott hat mich zum Apostel für Südafrika berufen, ja. Kann theoretisch sogar sein. Kann theoretisch, nichts ist unmöglich. Aber kann er damit umgehen? Also Jesus macht etwas die Erfahrung. Er will nämlich jetzt seinen Jüngern bei der Gelegenheit, wo es um den Messias geht, ja, was ist denn mit dem Messias? Was passiert denn mit ihm? Genau das Johannes-Missverständnis wollte er vorbeugen. Vers 20, da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er der Messias ist. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und sogar getötet werden, aber am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und jetzt war Petrus ja schon auf so einem Ministerposten gelandet, also herausgehoben aus dem Kreis der Zwölf. Die Zwölf waren ja herausgehoben aus dem Kreis der 70 und die waren von allen. Also das war jetzt schon, also er war jetzt schon der erste Papst sozusagen, also gefühlt zumindest. So fühlt er sich. Und warum soll der Papst nicht Gott auch ein paar Ratschläge geben, wie er das so machen soll? Ja? Und der hatte so ein Gefühl, ich bin jetzt der engste auch Berater von Jesus, ich muss den ein bisschen managen, ich muss den ein bisschen auf einen guten Weg bringen. Ja? Also jetzt, wo er endlich eingesehen hat, wie cool ich bin, kann ich ihm ruhig auch mal ein bisschen was sagen. Da nahm ihn Petrus beiseite so ganz nett, nicht vor allem so ganz nett. Komm, wir trinken mal ein Bierchen. Na, haben sie auch nicht gemacht. Ja, aber irgendwas fing an, ihm zu wehren, sprach, Herr, verschone dich doch selbst, das kann doch nicht Gottes Wille sein. Das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Menschlich. Aber er spricht vorher von Satan. ist eigenartig. Ja? Er sagt nicht, du denkst, du sinnst was Teuflisches, sondern was Menschliches. Das Menschliche, das menschlich gut Gemeinte, kann sogar sich in der Hand Satans sozusagen verwandeln. Er wird von diesem herausgehobenen Schlüsseljünger wird er zu einem Werkzeug Satans in seiner Überheblichkeit. Boah, das ist heftig. Und der Weg ist kurz. Es sind nur zwei Verse. Also gut, vielleicht war es eine halbe Stunde dazwischen, ja? Oder von mir aus auch ein halber Tag. Aber verdammt kurz der Weg, von ganz oben nach ganz unten, oder? Eben noch so hervorgehoben, der konnte damit noch nicht umgehen. Später ging das bei Petrus, der hat dazugelernt. Ja? Der wusste um seine, was weiß ich, menschlichen Schwächen und Stolpersteine. Es gibt so eine Stelle im Jakobusbrief, wo von dieser Weisheit die Rede ist, die sich über dem Menschlichen zum Teuflischen entwickeln kann. Jakobus 3, Vers 14. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, dann rühmt ihr euch nicht, dann rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist ja nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern sie ist eine irdische, seelische und dämonische. Also das kann sich darauf draufsetzen, darauf aufbauen. Ja? Also das war Vers 16. Ja? Genau, also irdisch, seelisch ist ja normal, das ist menschliche Weisheit, ja? Irdische Weisheit. Ja, aber eben sogar dämonisch. Also das ist schon da gibt es ein Bindeglied. Das wäre hier bei Petrus passiert. Der hat einen menschlichen Gedanken gehabt, also die menschliche, bei allem Negativen, ja, du hast einen einfachen und einen schweren Weg. Gott will nicht, dass du leidest. Gott will nicht, dass du einen schweren Weg gehst. Gott will, dass du es easy, cool, locker, ey, komm, chill mal, lass alles gut sein. Alles ist gut, alles ist einfach, alles ist easy, alles ist easy peasy oder keine Ahnung. Nee, ist nicht immer so. Ist nicht immer so. Und wehe dem, der so einen Weg vor sich hat und dann von einem Mitchristen oder einem engsten Freund, deswegen hat Jesus so reagiert. Gerade so die engsten Leute, das sind so die, einen am meisten ermutigen können, aber auch Autorität haben, einen am meisten zu entmutigen. Und er hat dieses, bam, einen Cut gemacht, eine Grenze gezogen. Ja? Du bist zwar mein Lieblingsjünger von mir oder mein, was weiß ich, Petrus, aber kann ich mir nicht an mich rankommen lassen. Ich lasse mich von dem Weg, den Gott für mich hat, nicht abbringen. Da merken wir, wie wir oft von so einer Teilerkenntnis so behaftet sind. Ja? Später hören wir, wie der Petrus auch nach Pfingsten agiert hat. Und da war ja so dieses Apostelgremium, daran sieht man übrigens auch, dass er nicht der Papst war. Und dann hat er sich in einer Situation unkorrekt verhalten, unklar, ist gewabert, menschlich, irgendwie wollte er nett sein, dann passte das nicht. Und dann kommt der Petrus dann nach Galatien und stellt ihn öffentlich zur Rede, weil er die quasi vermittelt hat, dass die Heidenchristen auch unter das Gesetz kommen müssten, wenn sie dazugehören wollen. Und da bezieht Paulus ganz klar gegen Petrus Stellung. Und Petrus lässt sich das sagen. Da kommt diese Weisheit, die wir eben hatten, wo es in dem nicht gelesenen Vers heißt, die Weisheit von oben lässt sich sagen. Die lässt sich sagen, ist friedfertig. Ich muss mir von dir nichts sagen lassen. Ich war vor dir Apostel schon. Wo warst du denn, als Jesus mir die Schlüssel fürs Himmelreich gegeben hat? Was kannst du mir denn sagen? Als ich als Apostel schon Kranke gehalten, da warst du noch ein gesetzlicher Pharisäer. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich war schon vor dir da. Ja, solche Töne hört man von Leuten, die besonders stolz sind auf ihre Offenbarung. Die brauchen sich nichts mehr sagen lassen. Wer bist du denn? Und da wird es gefährlich. Und Petrus, der schreibt sogar später am Ende vom zweiten Petrusbrief, steht das, ja, wie auch unser lieber Bruder Paulus schreibt. Also wenn er mit dem im Clinch war, hätte er das nicht gesagt. Wo man zugeben muss, schreibt er, dass da so manche Passagen bei Paulus echt schwer zu verstehen sind. Also das ist schon ein bisschen hart. Habe ich auch so meine Schwierigkeiten mit, heißt das eigentlich. Macht aber nichts. In Paulus muss es auch gehen. Muss auch solche Leute wie Paulus gehen. Aber manche verdrehen das zu ihrem Verderben. Also das will ich nicht machen. Also er behält einen Respekt vor seinem nach ihm, als Nachgeburt, als Verfolger der Gemeinde, erst spät berufenen Apostel, vor dem hat er Respekt. Also es passiert eben oft, dass sich aus dieser Teilerkenntnis heraus, die wir haben, eine menschliche Folgerung ergibt, wie bei Johannes dem Täufer, wie bei Petrus, die dann zu einem falschen Ergebnis führt. Noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament, wir gehen da ruhig ein paar noch durch. Apostelgeschichte 15. Da gab es Pharisäer, die erfreulicherweise zum Glauben gekommen sind. Wusstet ihr das? Also die Pharisäer, ihr Schriftgelehrte Pharisäer, boah, die kriegen so richtig das Fett ab, die sind weg von Gott und ja, nur die Demütigen so. Aber dann heißt es irgendwann, viele Priester und Leviten wurden dem Glauben zugetan und viele, auch Pharisäer, sind zum Glauben gekommen. Also gab es doch welche, die sich unter Jesus gedemütigt haben. Und sagten, dieses ganze Gesetz, das Ganze, so wie Nikodemus, der war ja auf einem guten Weg eigentlich. Ja? Und da heißt es in der Apostelgeschichte, aber einige von der Richtung der Pharisäer, die es also auch in der Urgemeinde gab, ja, die gläubig geworden waren, also zur Gemeinde gehörten, wahrscheinlich sich haben taufen lassen und so weiter, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Wir haben jetzt gehört, jetzt kommt was Neues in die Kirche rein, für uns bekannt, aber jetzt kommen diese Heidenchristen. Und sie hatten Angst, sie hatten Sorge um die Aufweichung der Tora, des Gesetzbuchs des Moses. Die haben doch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Die kennen doch das Alte Testament gar nicht. Die kennen doch die Bibel gar nicht. Jetzt kommen die dazu, die müssen unter das Joch des Gesetzes getan werden, damit das nicht aufweicht alles. Ja? Das ist die Angst, das ist die religiöse Angst, die es in vielen Gemeinden oder in vielen christlichen Kreisen auch gibt. Du hast was Bestimmtes gelernt, du hast was Bestimmtes, jetzt passieren Herausforderungen, die du nicht in den Griff bekommst, wo du denkst, oh, und die Reaktion, die dann sich gesetzlich anfühlt, ist eigentlich eine Angst, eine menschliche Angst, die Kontrolle zu verlieren. Oder da wird was von unserer wunderbaren Tradition aufgeweicht. Da geht was flöten, was wir uns mühsam erarbeitet haben. Sie machten sich Sorgen. Ja? Und dafür gebrauchen sie wahrscheinlich theologische Argumente. Das ist nämlich das Interessante. Ich will jetzt auf diese Motive zu sprechen kommen. Eigentlich ist das Motiv Angst, Kontrollverlust, Sorge, ja, menschliches Motiv. Aber da kann sich ein theologisches draufsetzen. Man sagt, ja, aber von der Schrift her ist das ja so. In der Bibel steht, und bei mir ist das ja so. Ja. Aber unter der Führung der Apostel und durch den Geist Gottes finden sie ein Wort der Weisheit, finden sie einen Weg, wie sie sogar diese Sorge auch berücksichtigen können und trotzdem nicht auf den Hals der Jünger das Joch des Gesetzes legen, was in Bezug auf die Heidenchristen gar nicht vorgesehen war von Gott. Aber merkt ihr, wieso das Menschliche immer wieder doch eine ganz große Rolle spielt, was man auch so traditionell religiös gewohnt ist? Ja, ich will jetzt gar nicht über den Weihnachtsbaum reden, aber es gibt Dinge, die manchen dann Sorge machen, wenn bestimmte Sachen, die man gewohnt ist, vielleicht sogar gerade im kirchlich-christlichen Kontext, plötzlich sich verändern oder so. Ja? Und da dann wirklich sensibel zu sein, zu unterscheiden, was ist einfach menschlich und was ist tatsächlich göttlich, das ist die Kunst. Im selben Kapitel 15, wo von diesen Pharisäern die Rede ist, ist am Ende, erzählt der Lukas ganz nüchtern, ohne Wertung, die Trennung von Paulus und Barnabas. Ja. Bei der Aussendung von den beiden, da steht auch ganz groß, ein paar Kapitel vorher, Kapitel 13, sondert mir aus, Paulus und Barnabas, der Heilige Geist hat gesprochen. Ja? Und von Gott ist überhaupt, von Gott, der kommt ja gar nicht vor in dem Abschnitt. Also Gott kommt da gar nicht vor. Das ist ein richtig menschliches Gezoffe. Da ging es ja um die Frage, ob der Markus, der bei der ersten Missionsreise schon gekniffen hat, also zu früh ausgebüxt hat, ja? Schon mal vor, du nimmst 8 Leute mit in den Dschungel an Amazonas zur Mission, 2 sagen nach 2 Tagen, ich habe keinen Bock mehr auf das Geziefer. Bei der nächsten Missionsreise sollst du die wieder mitnehmen. Da sagt der eine, komm, gib ihm eine Chance. Und der andere sagt, nee, das Risiko ist mir zu groß. Ich brauche hier fähige, hingegebene Leute. Und der andere sagt, doch, gerade jetzt, der hat es eingesehen. Ich glaube, ich glaube an ihn. Und ja, man sollte doch noch eine Chance geben. Nein, das Risiko, die geraten aneinander, zoffen sich und gehen getrennte Wege. Aber da steht nicht, wie Lukas, wie gesagt, das vorher gesagt hat, und Gott sprach dich, sagt Paulus, Barnabas, weiche von mir. Oder der Heilige Geist hat gezeigt, dass Markus falsch ist oder sowas. Da steht gar nichts, reine menschliche Beurteilung. Menschlicher Weg, es geht auseinander, ohne Wertung. Finde ich spannend, dass es das gibt. unter Aposteln, unter Leitern. Also da wird gar nicht krampfhaft erst versucht, eine Mischung von menschlichen Problemen, von menschlichen Empfindungen, menschlicher Sorge, der eine hat die Sorge, der andere hat die Sorge. Barnabas hat die Sorge, dass der komplett einknickt, komplett in die Segel streicht. Ist ja sein Neffe, glaube ich, gewesen. Ne? Der Paulus hat die Sorge, dass diese Missionsreise durch diesen schwachen Jünger gebremst wird. Und da wird aber gar nicht erst der Versuch unternommen zu sagen, ja, aber Gott hat sich so und so. Also interessant, aber das gibt es auch. Ich finde es gut, dass das wenigstens auseinandergehalten wird. Es gibt nämlich beides. Es gibt ganz einfach beides. Später am Ende von der dritten Missionsreise dann, gelangt Paulus dann nach Ephesus und da gibt es Jünger, das steht in Kapitel 21, Vers 4. Als wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort. Und sie sagten dem Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Also da war eine Geisteswirkung, kennt man ja, oder hoffentlich ein bisschen mehr noch, ja, können wir das erleben, aber wir können es da reindenken. Da der Geist war am Wirken in der Versammlung oder wie auch immer, jedenfalls in welchem Rahmen, aber da war so eine Geisteswirkung und sie bekamen eine Offenbarung und sagten dem Paulus durch den Geist, er soll nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Also wahrscheinlich auch in dem Sinne, der Herr will das nicht. Wir haben es ganz klar im Geist vor Augen, mach das nicht. Und Paulus erlebt dieses Abraten seiner Reise nach Jerusalem als einen Widerspruch zu dem, was er schon von Gott gehört hatte. Nämlich, dass Bande und Stricke auf ihn warten. Er hat sich schon vorbereitet auf das Martyrium. Er wusste ganz genau, dass das früher oder später auf ihn zukommt. Und jetzt schien es konkret zu werden. Ja, was ist denn jetzt? Wer hat denn jetzt die Stimme Gottes gehört? Diese Leute oder Paulus? Wenig später erscheint ja beim Evangelisten Philippus im Haus der Paulus und die Reise geht weiter. Und da heißt es dann im Vers 10 im selben Kapitel, also einige Verse weiter nach dieser Geisteswirkung. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Also das ist jetzt also kein, wie soll ich mal sagen, einer, der es mal versucht hat, ja, also der probiert so ein bisschen rum, wie das klappt mit der Prophetie, so Anfänger, sage ich mal. Ja, bei allem Respekt, aber das war jemand, der bestätigt war, ja, der hat also auch eine ganz klare Geschichtsprophetie gehabt, das war also ein bestätigter Prophet. Hört mal, wie der das sagt. Der empfängt auch eine Geisteswirkung, die was ganz, ganz Ähnliches beinhaltet, offensichtlich. Der kam zu uns, nahm den Gürtel von Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist. Und das ist jetzt, oh, da zuckt man ja zusammen, wenn einer das sagt. Ja. Sollte man sehr, sehr vorsichtig sein damit, ja, um das eben nicht zu vermischen. Aber der sagt, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Glasklare Offenbarung über das, was tatsächlich passiert. Ja. Während wo die anderen sagen würden, kann ja gar nicht Gottes Wille sein, wie Petrus. Leiden kann doch gar nicht, das kann, nein, Gott meint es doch gut mit uns. Das kann doch gar nicht Gottes Wille sein. Was redet der da? Eine glasklare Offenbarung, was passieren wird. Einfach so, es wird passieren. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen soll. Das ist eine Warnung. Das soll ja nicht passieren. Es wird dir gezeigt, damit es nicht passiert. Ganz schwer zu unterscheiden, oder? Kann doch nicht Gottes Wille sein. Wir dürfen doch den Paulus nicht verlieren. Der muss doch missionieren. Der um jeden Preis, der muss weiterleben, kein Risiko eingehen. Geh da nicht hin. Vers 13, aber Paulus antwortet, was macht ihr denn da, wo ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Sollte gar nicht passieren in Jerusalem. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Das ist nicht immer gut, aber ich glaube, dass das eher so ein Kapitulieren war. Naja, der Wille des Herrn soll geschehen. Also wir können da jetzt auch, wir haben ihn überredet, wir haben versucht, ihn zu überzeugen. Ja? Was war da passiert? Die klare Offenbarung Gottes war die Stimme, die Agabus gehört hatte, oder diese Vision, die er gesehen hatte und so weiter. Das war der Kern der Offenbarung auch von diesen erstgenannten Jüngern. Die haben das aber falsch interpretiert. Die haben das Falsche draus gemacht. Die hatten auch durch den Geist eine Offenbarung, aber haben eine menschliche, nach irdischer Weisheit geprägte Folgerung daraus gezogen. Das ist ganz klar, Paulus soll nicht nach Jerusalem. Er muss ja bewahrt werden vor dem Leiden. Ist doch logisch. Ist eine Warnung. War aber falsch. Also das heißt, da war eine Vermischung von Geist, wenn man so will, sogar Charisma und menschlicher Deutung, menschlicher Interpretation, menschlichen Gedanken, menschlichen Sorgen und so weiter. Wow, das wäre toll, wenn wir das lernen würden, das zu unterscheiden. Um anderen Menschen nicht falsche Ratschläge zu machen, falsche Hoffnungen. Ja? Die Korinther sind ja eigentlich so der Inbegriff als Gemeinde jetzt, ja? Die Gemeinde der Korinther, von dieser phänomenalen Vermischung. Ja? Voll charismatisch. Da ist doch der Geist von morgens bis abends an Wirken. Die haben alle möglichen Gnaden gehabt. Paulus schreibt an die noch, da ihr keinen Mangel habt an irgendeinem Charisma. Und dann zählt er nachher die Geistesgaben auf. Das ist ein Hammer. Bei denen muss das nur so gesprudelt haben. Die ganzen Geistesgaben, Gabe des Glaubens und der Zunge und die Auslegung und dies und jenes. Und boah, da ist doch gar kein Platz mehr für menschliche Anwandlung. Aber das waren die Schlimmsten. Es gab keine Gemeinde, die so viel, also so krass und so viel daneben gehauen hatte, nach allem, was wir aus den Briefen wissen, im menschlichen, irdischen Bereich wie die Korinther. Alter schützt vor Torheit nicht und Charisma schützt vor Charakterlosigkeit nicht oder vor menschlichen Abgründen. Das ist hart. Das ist hart. Und deswegen ist die Fallhöhe so gewaltig. Puh. Paulus sagt ja mir, die Hand ackert ja mit denen, dass sie eben den Gabendienst, ja, hättest du alle möglichen Gaben, da muss doch die Liebe muss doch da sein. Die haben den Gabendienst benutzt, um sich zu profilieren in ihrer Fleischlichkeit. Die hatten Spaltungen, Parteiungen, Fangruppen. Die einen hielten sich, haben sich zu Paulus bekannt, ganz wenige, aber die meisten zu Petrus. Und dann gab es noch den Apollos. Und ich bin da ein Fan, das ist mein Hero. Ja, gibt es ja auch so Internetgemeinden, die fahren auf, was weiß ich, Joseph Prince ab oder auf Baylis Conley. Oder da gibt es so Internet, so Fangruppen. Ja? Und Paulus sagt, das ist fleischlich. Das ist fleischlich, das sind menschliche Neigungen, menschliche Sympathien. Das hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Ja, wieso? Da ist doch der Geist am Werden. Ja, aber ey, das Fleisch ist noch wichtiger. Manchmal. Die haben öffentliche Rechtsstreitigkeiten ausgenommen. Die haben moralische Entgleisungen gehabt. Das gibt es noch nicht mal in der Welt, sagt Paulus. Ungesunde Askese. Und er hat da richtig mit denen ackern müssen. Ja? Aber versteht ihr, das ist parallel. Das ist ja das ist schon auch beschämend, muss ich wirklich sagen. Weil ich bin tatsächlich auch von Herzen überzeugter Pfingster sozusagen. Aber ich weiß genau, dass das überhaupt kein Beleg oder Ausweis dafür ist, dass wir nicht gefeit wären vor solchen Fallabgründen. Aber dann, weil wir mit den Geistesgaben zu tun haben, passiert es in unseren Kreisen eben auch, dass wir das so schön vermischen. Also wir spannen gerne Gott vor den Karren. Ja? Also was weiß ich, wenn ich auf irgendwas, was ich machen soll, keinen Bock habe, dann sage ich einfach, ich hatte irgendwie keinen Frieden. Ich sollte das machen, aber ich hatte irgendwie keinen Frieden, als ich das machen sollte. Ja. Oder am Abend denke ich, boah, jetzt hat den... Wenn ich darüber denke, was sind da für Worte aus meinem Mund gekommen, habe ich so richtig runtergemacht. Ja? Dann sage ich, wenn ich dann meiner Frau das erzähle, sage ich, ich hatte da so einen richtigen heiligen Zorn. Das musste mal raus. Das musste gesagt werden. Die eine christliche Familie, die haben 12 Kinder, die anderen haben nur 2. Das hat der Herr so gemacht. Das hat mit uns nichts zu tun. Ja, der Herr ist doch der Herr über Leben und Tod. Das hat mit mir nichts zu tun. Verrückt. Statt er sagt, ich hatte einfach Bock auf ein neues Auto, ehrlich, ganz ehrlich, ich hatte einfach Bock drauf. Sagt er dann lieber, ja, ich wurde so geführt und ich hatte das so auf dem Herzen, der Herr hat mir das so aufs Herz gelegt, zu seiner Ehre mal ein ganz teures Auto. Hör doch einfach mit dem Vermischen auf. Wie gesagt, bei Paulus und Barnabas, die haben sich da gestritten, wird Gott gar nicht erwähnt. Was hat Gott dazu gesagt zu dem Ganzen? Ja, Gott kann aus allem was machen, das glaube ich auch. Aber wir sollen ihn noch nicht vor den Karren spannen. für unsere eigenen Sorgen. Ja, ich mache mir Sorgen, meine Tochter will in die Mission gehen. Ja? Ich mache mir Sorgen, dann sage ich ihr, ich glaube, der Herr will das nicht. Der Herr hat mir gesagt, ich habe geträumt und der Herr hat mir gezeigt, dass das nicht gut ist für dich. Ja? Also das reicht nicht, aber ich versuche sie zu manipulieren, weil meine menschlichen Argumente nicht ausreichen, setze ich noch den Herrn oben drauf. Der Herr hat mir gezeigt, dass du dich unterordnen sollst. Ja? Oder so. Also versteht ihr? Also wird immer Gott vor den Karren gespannt. Das machen, und das ist in charismatischen Kreisen natürlich besonders beliebt, weil wir hören ja ständig die Stimme Gottes. Tag und Nacht, wie die Korinther. 24 Stunden ohne Aufhören. Die dauert, da ist irgendeine Prophetie, schwirrt da gerade rum. Ja, und das kann man immer, den Joker kann man immer spielen. Wenn es Ehestreitigkeiten gibt, ich glaube, der Herr will, dass du, oder so. Ich habe so einen inneren Eindruck. Ah, und da du ja sowieso der bist, der die Stimme Gottes viel besser hören kann, sorry. Ja.
Ja. Ja, ja. Er hat mir gesagt, du willst meine Frau werden.
Zum Beispiel. Du sollst meine Frau werden. Das andere, das Ganze mit Valentinstag hat alles nicht funktioniert. Ja, jetzt kommt der Herr ins Spiel. Ich habe das selbst erlebt in der Bibelschule, wie einer das dem. Der hat das sogar gemacht. Ja, ja. Also das heißt nicht, dass das schief gehen muss. Aber es ist doch ein Ausdruck von Manipulation, genau, und von einer Form von Vermischung. Ich glaube, dass die Ältesten die Stimme Gottes gar nicht hören können. Die eigentlichen prophetischen Leute sitzen ja ganz woanders. Die wirklich die Stimme, also jetzt nicht nur so spielen, die machen das wirklich. Das sind ja nur so irgendwelche Leiter. Keine Ahnung. Steht auch ja gar nicht im Timotheusbrief, steht auch gar nicht, dass die prophetisch begabt sein müssen. Steht das irgendwo? Ein Bischof, ein Ältester, steht da irgendwo was von prophetisch begabt? 8 Geistesgaben von 9 wenigstens, 3 von 7, 12 von 15, steht nicht. Da ist doch logisch, dann sind das Leute, dass irgendwelche Beamte, irgendwelche Verwalter, die herrschen da über die Gemeinde, ja. Aber die die Stimme Gottes hören, die wirklich ganz nah am Ohr Gottes dran sind, das sind ja ganz andere Leute. Ja? Und dann setzt man dieses Geistliche, was man glaubt zu haben, ein Petrus, ja, die Pharisäer, egal wer, die setzen das dann obendrauf auf ihre Fleischlichkeit, auf die ganz normalen menschlichen Ambitionen. Ich möchte auch mal was gelten. Ich möchte auch mal Bedeutung haben, ja, in der Gemeinde oder irgendwo für andere Menschen. Und dann hilft mir das. Ja, ich merke, ich kann auch im christlichen Bereich Karriere machen. Sowas gibt es auch. Sogar sowas gibt es. Also, das ist doch alles nicht schlimm, dass wir diese menschlichen Probleme oder sagen wir menschlichen Anwandlungen haben. Aber lasst uns das mal schön trennen. Ja, und nicht Gott vor den Karren spannen oder das auf beliebige Weise vermischen. Dann darf doch eine Frau ganz einfach sagen, ich wollte auf keinen Fall mehr als 2 Kinder. Fertig. Halleluja, dann ist es so. Die andere sagt, ich wollte mindestens 12. Habe ich noch nie gehört, aber dann stehe ich halt dazu. Ich hatte keinen Bock mehr auf die Arbeit, auf den Chef. Warum hast du gekündigt? Ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ja gut, ist es so. Fertig. Der Herr hat mir in einem Traum gezeigt, ich hatte Magenschmerzen. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass ich zur Arbeit fahre. Das war für mich ein ganz klares Zeichen von Gott, dass ich diese Arbeit aufgeben soll. Ich hatte Bauchschmerzen. Das ist ein eindeutiges biblisches Zeichen. Sag doch einfach, du hattest keinen Bock. Da ist es so. Also ich möchte einfach aus diesen ganzen Sachen heraus lernen, ja, was da so geschildert wird. Ich möchte, wie die Jünger in Caesarea lernen, dass auch der geistige Impuls, den ich vielleicht bekomme, sich nicht mit meiner Sorge, mit meinen fleischlichen Sachen, ja, sozusagen vermischt. Ich möchte mich nicht, nur weil ich meine Offenbarung bekommen habe von Gott, ja, und Halleluja, ich glaube, ich habe schon mal Offenbarung nicht nur einmal bekommen, ja, möchte ich mich trotzdem nicht auf mein Bauchgefühl verlassen, für dieses und jene, dass ich diese oder jene Situation so einfach so einschätzen könnte. Ich möchte es vor allem nicht verwechseln. Ich möchte auch das nicht Gott vor meinen Karren spannen, um mehr Einfluss auszuüben auf andere Menschen. Ich möchte die Demut anziehen, auch egal wie viel, ob ich den Sack voller Gaben habe. Die Weisheit von oben möchte ich haben, die sich sagen lässt, die sich auch korrigieren lässt. Ich entscheide mich, dass der Geist in meinem Leben Vorfahrt hat. Die anderen Sachen, die wird es immer geben, die gibt es immer. Ist auch normal, ist auch okay. Auch bei, sogar bei Paulus und Barnabas. Aber das soll nicht letzten Endes nicht das Zünglein an der Waage für mein Leben sein. Wollen wir mal darüber ins Gebet gehen, wie das alles so nebeneinander bestehen darf und doch gut auch beachtet werden soll, das zu trennen. Dass wir keine falschen Erwartungen haben, trotz Offenbarung, wie ein Johannes, dass wir auch loslassen können, auch etwas, was, wo wir glauben, dass Gott das gezeigt hat, oder wo wir eine theologische, eine geistliche Überzeugung aufgrund des Wortes Gottes haben, die vielleicht doch nur Stückwerk ist. Ja? Dass wir das einzuordnen wissen, dass es ja immer noch unsere menschliche Begrenzung gibt, immer noch unsere Empfindungen gibt und wir deswegen natürlich für bestimmte Dinge offener sind als für andere. Ich wünsche mir, dass wir das hinkriegen, das auseinanderzuhalten. Es hat natürlich ganz viel miteinander zu tun. Das ist ja das, ja, warum sollen wir überhaupt Gott einbeziehen? Wenn wir das, ach so, Gott soll mal da raushalten. Nein, nicht raushalten, aber ich stehe dann zu meinen Gefühlen, meinen Erwartungen. Herr, ich habe mir das eigentlich so und so vorgestellt. Herr, ich habe mir eigentlich das und das gewünscht. Warum passiert das nicht? Warum hören die nicht auf mich? Oder warum passiert das nicht, was ich mir vorstelle? Ich darf doch mit Gott über, das ist doch gerade das Schöne, dass ich mit Gott über alles reden darf. Aber dann bin ich auch ehrlich dazu. Ich wünsche mir das. Ich würde das mir so erwarten. Ja? Und dann kann Gott das korrigieren, kann Gott da mitarbeiten und kann das aufreiben oder auch sagen, ey, warte mal lieber. Oder dann geht es ja weiter, ja, wenn das nicht so ein Mischmasch ist. Ja? Versteht ihr, wie ich das meine? Lass uns da mal drüber beten.